Dank, Jung, nochmal für die Lobpreiszeit. Das war so gut, das war so richtig gut. Dankeschön, danke, Ben, auch für deine Worte. Und mein Thema heute ist Umgang mit schlechten Nachrichten. Und ich habe eine Nachricht, die sowohl schlecht als auch gut ist, je nachdem, aus welcher Perspektive man sieht. Unser Ben, Benjamin Keller, ihr habt das schon mitgekriegt, dass das sich für ihn eine neue Tür öffnet in einer Gemeinde, wo er angestellt wird. Und es ist tatsächlich jetzt auch fest, die Verträge sind unterschrieben. Und wir werden am 19. Juli, sage ich schon, das wäre schön, am 19. November werden wir so einen offiziellen Abschied hier in der Gemeinde machen. Aber er ist bis Ende Oktober noch da, also heute und nächste Woche. Also wenn ihr noch Fragen an ihn habt, wenn ihr irgendwie ihn anketten möchtet, noch an die hier, an die Heizungskörper, dann dürft ihr, ihr habt von mir die Erlaubnis. Genau. Nee, aber ich sag's das so, genau, also Umgang mit schlechten Nachrichten, es ist natürlich für uns, wir finden es so schade, aber wir freuen uns, weil wir gehören alle zusammen und die Gemeinde in Darmstadt, sie wird sich natürlich freuen und wir segnen sie gerne. Genau, wir segnen sie gerne. Und genau. Aber wie gesagt, am 19. November, da machen wir noch schön so einen offiziellen Abschied von der Gemeinde. Ja, genau, wenn ich dich heute fragen würde, ob du schon mal mit schlechten Nachrichten konfrontiert wurdest, ja, dann würde man mich wahrscheinlich anschauen und sich denken, Ivona, wo lebst du, in welcher Welt? Ja, hast du kein Fernsehen, hast du kein Internet, hast du keinen Kontakt mit Menschen? Denn heutzutage, wir merken tatsächlich, dass es wie so eine Anhäufung, ja, von Dingen, so global, die geschehen, kaum Corona ist vorbei, Ukraine-Krieg jetzt im Nahen Osten, Israel. Und heute möchte ich einfach so ein bisschen drüber reden, wie kann man so mit solchen Sachen umgehen, wenn wir mit solchen Sachen konfrontiert sind. Und dazu kommen noch so private Sachen, so in deinem privaten Leben ist man auch nicht immer verschont, das ganze Leben lang von schlechten Nachrichten. Und leider ist es die Tatsache ist tatsächlich die, dass wir in dieser Welt hier, wir werden mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Wir leben in einer Welt, wo es nicht nur Reich Gottes gibt und die Werte Gottes überall gelebt werden, sondern und Jesus, auch wir Christen, ja, auch wir Menschen, die an Gott glauben, an Jesus glauben, wir erfahren auch, wir sind jetzt auch konfrontiert mit dem, was so in der ganzen Welt passiert, und wir erfahren auch in unserem Leben Dinge, die nicht gut sind. Und die Bibel, das Wort Gottes, ist da auch ganz klar, ja, da sagt auch Paulus, ja, also legt so die ganze Waffenrüstung an, damit ihr so an dem Tag oder den Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Also es bedeutet, es wird sowas geben, ja, wenn wir dazu einfach animiert werden, sei wachsam, ja, oder Paulus sagt, ach, ja, ihr werdet, Gott wird euch die Kraft geben, allen Prüfungen standzuhalten. Das zeigt schon, dass sowas passieren kann, dass wir auch davon nicht verschont sind. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen, ja, wie nehmen wir das auf und wie halten wir den Stand als Menschen, die Gott kennen. Und ich werde auch aufzeigen, es ist ein Unterschied in solchen Situationen, ob du Gott kennst, ob du an Gott wirklich nahe Gott bist oder nicht. Und ich werde heute kurz über Nehemia sprechen. Im Alten Testament gibt es dieses Nehemia-Buch. Und er war nämlich mit schlechten Nachrichten konfrontiert. Und nicht nur das. Er hat es selbst wahrscheinlich nicht erlebt, aber vor Jahrzehnten sein Volk und sein Land, das heutige Israel, damals Juda genannt, sein Land wurde auch dort von Menschen überfallen, von Babyloniern überfallen und wurde zerstört, und die Menschen wurden verschleppt in verschiedenen Ländern und er selbst lebt eben im Exil. Er lebt nicht in diesem Land, ja. Zu seiner Zeit haben schon angefangen, Juden zurückzukehren. Es ist interessant, es geht wieder um Israel, aber diesmal geschichtlich wirklich aus der Sicht des Alten Testaments. Und er lebt in einer Zeit, wo eben diese Menschen, die im Exil leben, sie fangen an, nach Hause zurückzukehren, in ihre Stadt, nach Jerusalem, dort so und in ihre Heimat zurück. Und er lebt so im heutigen Iran, in einer Stadt Susa, und er ist wirklich, er hat sich so in so seinem Karriereleben, hat sich wirklich hochgearbeitet, er ist ein hoher Beamter, er arbeitet direkt, er hat so einen direkten Kontakt mit dem König, ja. Er ist Mundschenk, das bedeutet, er versorgt den König mit Essen oder sogar er kostet das Essen und schaut, ob es nicht vergiftet ist. Ja? Also da ist etwas, da ist ein Vertrauen zu diesem König, weil ein König muss einem vertrauen, dass er ihm kein Gift ins Essen schüttet. Aber er hat sich ein gutes Leben aufgebaut, dort im Exil, dort an diesem Ort, wo er jetzt lebt, und es fehlt ihm eigentlich an nichts. Er hat Finanzen, er hat Anerkennung, er hat guten Job. Ja, man könnte sagen, okay, ich habe mich hier gut eingesiedelt, es geht mir gut, und sein Leben könnte weiterhin so unbeschwert, so bequem laufen. Wer von uns wünscht sich so ein Leben? Einfach, du weißt, ach, ich bin sicher, ja, alles ist in trockenen Tüchern und alles läuft und ich weiß, wie ich meine Rechnungen bezahle und ich muss nicht Angst haben, dass irgendwo, keine Ahnung, etwas Schlimmes passiert. Ich glaube, jeder, wir sind von Natur her, dass wir dieses Bedürfnis nach dieser Stabilität und nach dieser Geborgenheit, dass wir in uns tragen, ja, dass wir so wie Kinder sind und wir wollen einfach, dass es läuft, dass jemand da ist, der versorgt. Und dennoch, weißt du, er könnte weiter so leben, aber anscheinend in diesem Leben, in dem er sich schon so eingerichtet hat, da war trotzdem etwas so in seinem Inneren, so eine Unruhe, eine Unzufriedenheit. Und er könnte weiter so hinleben, wenn er nicht eine Frage gestellt hat. Er hat eine Frage gestellt: Wie geht's denn meinen Landsleuten? Wie geht es denen, die jetzt zurückkehren in meine Heimat? Ja, da ist Besuch gekommen aus seiner Heimat und er stellt die Frage, wie geht es ihnen, wie geht es euch? Und dann kommt eine Antwort, die sein Leben auf den Kopf stellt. Und es hätte nicht so sein müssen, ja, denn er hört von den Leuten, die vorbeikommen, ja, dass sie in einer großen Not leben, dass sie Hunger leiden, dass sie bedrängt werden. Die sagen, die Stadtmauer, eine Stadtmauer war so sehr wichtig. Sie sagen, die Stadtmauer, sie liegt brach, der Feind kommt rein, raubt alles, was wir geerntet haben und geht wieder, kommt rein, verletzt uns und geht wieder. Ja? Er sagt, uns geht es echt wirklich dreckig, sagen die. Und er könnte sagen, okay, kommt, lass uns mal Kaffee trinken, lass uns Tee trinken, ja, und dann, wenn sie gehen, könnte er Tschüss sagen. Aber etwas geschieht in seinem Inneren. Diese Nachricht lässt ihn nicht kalt. Er kann nicht gleichgültig bleiben. Ja? Und dort antwortet er, wir können so kurz einblenden, Nehemia 1, 3 bis 4, ich lese aber nur den vierten Vers, wie seine so Reaktion war. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Also als er das hörte, das hat ihn so bewegt, das hat ihn so betroffen, dass er nicht anders konnte, als einfach zu weinen, als einfach zu trauern, als auf die Knien zu gehen, als anfangen zu fasten. Das war eine Betroffenheit. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns irgendetwas in seinem Herzen, in seinem Inneren trägt, oft nennen wir das Berufung oder Ruf Gottes, wo du merkst, wenn da etwas nicht gut läuft, wenn ich in diesem Bereich schlechte Nachrichten höre, das macht etwas mit mir. Mein Magen dreht sich, das macht mich traurig, das bringt mich zum Weinen. Und natürlich das Erste, das ist unsere Familie. Ja? Wir merken, wenn etwas oder bei uns selbst etwas geschieht oder bei unserer Familie. Aber ich glaube, das ist natürlich immer unsere erste Berufung, unsere Familie. Aber ich glaube, Gott hat uns auch berufen zum Weiteren. Für manche ist das so, wenn ich höre, dass junge Leute so orientierungslos sind, das macht etwas in dir, das lässt dich nicht kalt. Ja? Für die anderen vielleicht ist das eben so eine Nation, was auch immer, aber ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns merkt, und das sieht man eben an schlechten Nachrichten. Wenn du merkst, eine schlechte Nachricht zu diesem Thema hat dich so betroffen, dass dich nicht ruhig, dass dich nicht gleichgültig, dass du das nicht gleichgültig stehen lassen kannst. Das kann sein, dass Gott dir da so eine besondere, etwas Besonderes hineingelegt hat, wo Gott sagt, hey, da ist ein Mitgefühl da, da ist eine Betroffenheit. Und was kann das mit uns machen? Natürlich, das kann auch das machen. Er setzte sich hin, er hat getrauert, er hat geweint. Und das ist, und ich sag's mal, das ist oft sehr normal, dass diese Betroffenheit, dieses Mitgefühl einfach mit Traurigkeit, also mit Trauern, mit Weinen zusammenhängt. Ja, das ist unsere Reaktion. Und das zieht uns dann natürlich so ein bisschen herunter. Ja, unsere Stimmung ist gleich im Keller. Kennt das jemand? No, das rechte Nachricht. Stimmung gleich im Keller. Und aber man könnte dabei belassen und sagen, okay, jetzt bin ich einfach schlecht drauf. Ja, man könnte auch wütend sein, genauso wie Mose. Als Mose gesehen hat, dass sein Volk gelitten hat, dass jemand von seinen Landsleuten, vom Ägypter geschlagen wurde, dann hatte diesen Ägypter, er war so wütend, dass er ihn erschlagen hat, ja, er hat ihn getötet. Das ist aber keine gute Reaktion. Er brauchte dann noch nächste 40 Jahre, bis Gott ihn so weit geformt hat, dass er als wirklich einer, der ein Leader, ein Leiter eines ganzen Volkes ist und das Volk aus Ägypten herausführt, ja. Aber Nehemia macht hier etwas anderes. Er ist betroffen, aber das bleibt nicht dabei hängen, sondern tagelang trauerte er, er fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Also was kann man machen? Man wird erstmal aus der Bahn geworfen, es ist normal menschlich. Man trauert, man weint, es ist normal menschlich. Das ist nichts, was Gott auch sagt, du sollst jetzt einen Helden spielen, da, wo die Betroffenheit und Mitgefühl so stark an dein Herz, an dein Inneren, an deine Gedanken, an dein Leben herantritt. Aber da darf man nicht aufhören. Aber da gibt es etwas, was wir als Menschen, die an Gott glauben, als Menschen, die Jesus kennen, wir sagen, okay, ich kann aber auch wenn ich heule, ich kann aber aufstehen oder ich kann auf die Knie fallen und ich breite das alles Gott hin und ich lege das alles Gott hin und ich nicht aufhöre, ich höre nicht auf, bis ich keinen Durchbruch sehe. Also Nehemia hat 40 Tage lang, er hat gebetet, geweint, gefastet, sicherlich nicht gefastet 40 Tage lang, ohne etwas zu essen, aber nicht 40 Tage, 4 Monate. 4 Monate, also sehr lange, 4 Monate, ganze 4 Monate, hatte sich in seinem Kämmerchen eingeschlossen und hat vor Gott das alles so ausgelegt. Ja? Und ich sage es nur so, vorweg, die Mauer wurde in 52 Tagen fertig gebaut. Wie viele Monate sind das? 52 Tage, nicht mal 2 Monate. Er hat 4 Monate lang auf den Knien gekämpft. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. 4 Monate lang hat er auf den Knien gekämpft. Ja. Und wir denken manchmal, wow, ich packe jetzt gleich an. Ja, ich habe so eine Idee. Wir sind oft so wie so ein Mose. Ja, ich nehme jetzt was und ich mache, ja, und schlage gleich zu, ohne vielleicht sich Zeit zu nehmen und hineinzugehen in unser Kämmerlein, wie das so die Bibel nennt, also den Ort, wo ich mit Gott darüber rede, auf die Knien gehe und das vor Gott ausbreite. Und wir schauen uns, was er so gebetet hat. Das ist Nehemia erst Kapitel 1, 5 bis 9. Und noch eine Sache. Wir hatten gestern als Leiter schon so ein gemeinsames Essen gehabt, auch mit Ben, weil der eben das letzte Mal in unserem Leiterkreis gewesen ist. Und da haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und Tobias, sein Bruder, war auch dabei. Und wir haben so ein bisschen darüber geredet, wie schnell Ben einfach auch so so eine geistliche Entwicklung erlebt hat und so seine Berufung angegangen ist. Und dann habe ich auch zu Tobi gesagt, Tobi, aber weißt du noch, wie lange du dafür gebetet hast, dass Ben überhaupt in die Gemeinde kommt? Ich weiß es nicht, wie lange, wir haben es letztendlich nicht gehört, aber ich nehme an, das waren Jahre, denn Tobias ist der jüngste Bruder von Ben und er war der Erste, der wirklich so Jesus in sein Herz aufgenommen hat. Ja? Und er hat dann wahrscheinlich von da an hat er beständig für seine Brüder gebetet. Ja? Und dann sieht man, die Furcht vielleicht nicht, Furcht des Herrn. Genau, aber Nehemia betet in den Versen 5 bis 9. Ach Herr Gott des Himmels, ja, ach Herr Gott des Himmels, hör mir doch bitte zu und sieh herab, öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners. Tag und Nacht bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener, und bekenne dir ihre Schuld, ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Denk daran, was du deinem Diener Mose mitgegeben hast. Wenn ihr untreu seid, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Doch wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, so werde ich euch, selbst wenn ihr bis an die Ende der Erde vertrieben seid, von dort sammeln und euch an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort verehrt wird. Und er betet so ein ehrliches Schrei, oh Gott im Himmel, ja, siehst du es nicht? Hast du schon mal irgendwann sowas gebetet? Wirklich Gott, wirklich wieder sowas, siehst du das nicht? Hörst du nicht, dass ich zu dir rufe? Siehst du nicht, was bei mir los ist? So eine echte, ehrliche Verzweiflung. Und dann sagt er auch, weißt du, das ist schön, da gibt es sowas wie Sündenbekenntnis. Warum finde ich das schön? Weil manchmal wollen wir zu Gott nicht kommen, weil wir Schuldgefühle haben, weil wir irgendwo was verbockt haben. Und da denken wir, ja gut, jetzt habe ich schon so viel verbockt, ich weiß nicht, ob Gott mich hört, ich weiß nicht, ob ich in diese Lage zu Gott kommen kann. Nein, das kannst du. Du kannst kommen und kannst sagen, auch Gott, du weißt alles, was ich verbockt habe. Ja? Und Gott, das stört dich nicht, denn deine Vergebung jetzt durch Jesus ist da. Ja? Und ich danke dir, dass du da auch so geduldig mit mir bist. Aber dann noch eine Sache, er hält an den Verheißungen. Er betet die Verheißungen, die Gott ihnen mal gegeben hat. Er sagt zu Gott, denk daran, was du Mose gesagt hast. Also du hast selbst Gott gesagt, wenn ihr zu mir zurückkehrt und meine Gebote haltet, dann werde ich euch zurückbringen in euer Land. Ja? Also was macht Nehemia? Er hält Gott die Versprechen, die Gott seinem Volk gegeben hat, die Gott ihnen gegeben hat, er hält das vor und sagt, du hast Gott selbst gesagt, du hast es selbst gesagt, ja, dass du das tun wirst. Ja. Und dann geht er und betet einfach so auf seinen Knien. Und er betet, er denkt vielleicht auch so an die Verheißungen, die dieses Volk durch den Propheten Jeremia mal auch bekommen hat. Ganz exakt, ja, da hat Jeremia gesagt, 70 Jahre werdet ihr im Exil sein. 70 Jahre, dann richtet euch da ein, ja, und nach 70 Jahren werde ich euch zurückbringen. Und jetzt sind tatsächlich die 70 Jahre, das ist auch Beleg historisch, dass tatsächlich 70 Jahre von dem ersten Exil, also von der ersten Wegführung der Juden aus Juda in verschiedene Länder unter Nebukadnezar bis zum diesem Edikt, dass sie zurückkehren können, dass es tatsächlich 70 Jahre gewesen sind. Und er hält das Gott einfach vor der Nase und sagt, hey, ja, du hast selbst versprochen. Und weißt du, und 4 Monate lang ist er auf seinen Knien, aber in seinem Kämmerlein. Und er verrichtet ganz normal seinen Alltag. Und irgendwann ist er ganz normal in seinem Alltag, bei seiner Arbeit, er ist wieder bei dem König, das Essen ist da, er kostet, er bringt das dem König. Und plötzlich geschieht irgendetwas. Der König fragt, was ist los mit dir, mein Diener, oder wie auch immer er ihn genannt hat, was ist los mit dir? Und dann fasst Nehemia den Mut, ja, und sagt, ja, so und so sieht's aus in meinem Land. Mein Land wirklich ist zerstört. Die Leute kehren zurück, aber da ist eine große Not. Und dann sagt er, dürfte ich mal einen unbezahlten Urlaub beantragen, ja? Und du denkst dir, ja, ob das klappt. Und weißt du, aber wenn Gott Durchbrüche schenkt, dann geschehen Wunder. Denn der König sagt, klar, das kannst du machen. Nicht nur, du brauchst keinen Unbezahlten. Du kriegst nicht nur deinen Lohn, sondern du bekommst alles, um diese Mauer aufzubauen. Alles, was du brauchst, ja. Du kriegst einen Gutschein zum Baumarkt und darfst alles kaufen, was für Aufbau dieser Mauer notwendig ist. Und dann merkt man, wow, wo wurde eigentlich der Kampf für diese Situation, wo wurde es gekämpft? Auf den Knien. Und wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien. Ich kämpfe nicht gegen Menschen, ich gehe auf die Knie. Ich rede mit Gott. Ich sage Gott, Gott, du hast versprochen. Gott, ich danke dir dafür, dass du eine Lösung hast. Ja? Du weinst natürlich, die schlechten Situationen oder Nachrichten, sie bringen dich zum Weinen. Aber wenn wir dabei bleiben, ja, wir haben noch eine andere Möglichkeit zu sagen, Jesus, komm in dieses Weinen hinein, komm in diese Situation hinein. Und wir können erwarten, dass es eine Lösung gibt. Eine Lösung, weißt du. Und auch für uns heißt es so oft, dass Ausdauer angefragt ist. So oft heißt es, dass wir würden so gerne, ja, mit den Fingern schnipsen und alles hat sich gelöst und alles läuft super. Und manchmal ist es tatsächlich so. Aber sehr oft müssen wir genauso wie Nehemia 4 Monate lang, manchmal länger auf die Knie gehen. Und dann wundern wir uns und denken manchmal, wow, und etwas hat sich gelöst. Ich weiß nicht, ob unter euch Menschen gibt es, manchmal gibt es Menschen, die, wenn sie beten, sie schreiben sich so die Gebetsanliegen auf, ja. Weil oft beten wir und manchmal geschieht etwas oder die ersten Anzeichen dessen, dass das Gebet in Erfüllung geht und wir merken nicht mal, ja, wir merken nicht mal, dass Gott eigentlich schon zahlreiche Gebete erhört hat, Gebete, die wir mal gebetet haben, Gebete, an denen wir dran gewesen sind, ja, manchmal merken wir nicht mal, deswegen ist es wirklich eine gute Idee, wenn du vergesslich bist, sich diese Sachen so aufzuschreiben. Und Nehemia bedeutet, Gott tröstet. Gott tröstet. Und er hat in dieser für ihn so traurigen Situation, als er in diesem Kämmerlein vor Gott auf die Knie gegangen ist. Er hat selbst persönlich Trost erlebt, aber er hat eine Lösung oder etwas bekommen, eine Lösung bekommen für die Situation, und er wurde zum Tröster von vielen Menschen. Er hat Trost vielen anderen Menschen gespendet. Darf ich schon Jung nach vorne bitten? Weißt du, weil das, was mit einem Mann angefangen hat, als er auf die Knie gegangen ist, das hat sich ausgebreitet in das ganze Volk. Wenn man dieses Buch, dieses Nehemia-Buch lesen würde, und beim 9. Kapitel, wenn du da ankommst, dann wirst du erstmal merken, die Stadtmauer steht, es wurde aufgebaut, das Äußerliche, so diese Aufgabe, wo er dachte, jetzt muss einfach die Stadtmauer aufgebaut werden, aber da geschieht noch etwas anderes. Da versammeln sich das Volk, die Menschen, die dort wohnen, die versammeln sich zusammen, und was geschieht? 3 Stunden lang haben sie dem Wort Gottes zugehört. Ich weiß nicht, wer hier ausharten würde, wenn ich 3 Stunden lang einfach aus der Bibel lesen würde. Aber die haben 3 Stunden lang zugehört, also dem Wort Gottes zugehört. Dann haben die 3 weitere Stunden haben sie ihre Sünden bekannt. Und dann haben sie Gott angebetet, ihm gedankt für seine Treue, seine guten Taten, für seine guten Pläne. Und ich habe so gedacht, dieses Äußerliche, diese Mauer, das war eigentlich ein Zeichen, ein Bild für etwas, was in diesem Volk wiederhergestellt worden ist. Das war einfach eine tiefe, intime Beziehung zu Gott. Das Volk wurde innerlich erweckt in seinem Glauben. Ja? Und er hätte sich vielleicht nicht gedacht, als er das erste Mal auf die Knie gegangen ist, dass es eine Auswirkung haben wird auf das ganze Volk. Und nicht nur auf die Mauer, nicht nur auf das Äußerliche, sondern auf das Innere, wo sie jetzt wissen, mein Gott ist mein Schutz und meine Burg. Nicht nur die Mauer aus Steinen, nicht nur die Sicherheit, die ich hier so sehe, ja, die meine Sicherheit, die wir auch hier brauchen durch die Arbeit, durch die Versorgung, das Essen, sondern sie wissen, mein Gott ist mein Schutz, mein Gott ist wenn ich unter dem Schirm des Höchsten bin, ja, er ist mein Schirm, er ist mein Versorger, mein Gott ist der, der um mich und für mich sorgt. Amen. Ich möchte euch bitten, einfach, wir werden was zusammen machen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ihr aufstehen könntet, möchtet, wir beten zusammen. Aber weißt du, ich habe wirklich das Gefühl, dass Gott heute, wir leben in Zeiten, Gott sucht Menschen, die so aufmerksam sind und merken, was macht das mit mir? Ja, was ist in meinem Inneren? Wie reagiere ich auf die Nachrichten? Machen die Nachrichten etwas mit mir? Und ich meine nicht nur die Nachrichten, die Fernsehnachrichten, sondern das, was du auch in deinem Alltag einfach von Menschen hörst, mit Menschen, wenn du mit Menschen zu tun hast, was macht das mit mir? Weißt du, und ich glaube, wir sind so in Zeiten angekommen, wo wir uns dann nicht verschlossen sollen, sondern wie Nehemia einfach aufstehen und merken, ich werde jetzt das nicht, weißt du, ich kenne das sehr gut, du kannst sagen, nee, es ist mir zu viel, ich will mich da jetzt nicht emotional, ich will mich nicht darauf einlassen, ja, weil du weißt, es wird dich etwas kosten, du weißt, es wird dich deine Ruhe kosten, es werden vielleicht Tränen fließen, es wird dich vielleicht Zeit kosten, weil du merkst, dieses Mitgefühl, es ist so stark, dass du nicht anders kannst, als auf die Knie zu gehen. Aber ich glaube, wir leben in Zeiten, in denen Gott nach Menschen sucht, die sich bei solchen Nachrichten nicht verschließen, sondern sagen, ja, Herr, rede, ich nehme das mit meinem ganzen Sein auf, auch wenn das für mich auch Schmerz bedeutet, emotional, weil das mich etwas kostet, auch innerlich. Aber ich werde es nicht aufgeben, ich gehe auf die Knie und ich werde kämpfen. Ich werde kämpfen, bis ich den Sieg sehe. Bis ich sehe, dass Menschen dich erkennen, dass Menschen erkennen, dass du der Herr bist, dass du der Versorger bist, dass du in diesen Zeiten, die, in denen wir leben, dass du doch der Herr bist und dass du den Thron nicht verlassen hast. Und dass dir nichts entgeht, was in meinem persönlichen Leben passiert, was in meiner Familie passiert, aber was auch in der Welt passiert. Halleluja. Und ich möchte dir einfach so ein bisschen Zeit geben. Überleg so ein bisschen, was ist so in deinem Inneren, was so eine Betroffenheit vielleicht auslöst. Und vielleicht im Moment ist nichts, aber vielleicht hast du diesen Wunsch, dass du da nicht gleichgültig bist, wenn Gott anklopft, wenn du etwas hörst. Dann sagt einfach Gott, Gott, mach mich sensibel. Zeig mir, was so auf deinem Herzen ist. Zeig mir, wo du mich wie Nehemia einfach gebrauchen möchtest, wo du mir zeigen möchtest, wo du weißt, wo du sagst, hey, dein Gebet kann einen Unterschied machen, nicht nur für dich, nicht nur für deine Gemeinde, sondern vielleicht für die ganze Nation. Vielleicht ist für dich wirklich schwierig zu sehen, dass da irgendwo Menschen in Gaza wirklich sterben oder Menschen noch festgehalten werden, Geiseln, und das lässt dir keine Ruhe. Dann sage ich dir, geh einfach auf die Knie und sag, Gott, du siehst, dass du bist der Retter. Du bist der Retter. Du bist ein Gott, das Leben schenkt. Du bist ein Gott, das Leben bewahrt. Und wir wollen beten in deinen Namen, dass da wirklich Freiheit geschieht, dass Befreiung geschieht, dass Menschen wirklich zurückkehren zu ihren Familien, zu ihren Eltern. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus, dafür. Danke, Jesus. Und wenn du etwas hast, vielleicht hast du Namen von Menschen, vielleicht hast du eben Menschengruppen auf deinem Herzen, vielleicht auch andere Dinge, dann überlegst dir, wie kannst du dieses in dein Kämmerlein gehen und einfach auf die Knie zu gehen? Wie kann dein Kampf aussehen? Weißt du, das kann sein, dass du sagst, ich bete immer nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen oder vor meiner ersten Kaffee 5 Minuten für diese Situation. Es kann sein, dass du sagst, ich nehme mir am Mittwoch immer Zeit an einem bestimmten Zeitpunkt und bete für diese Situation. Oder du sagst, ich faste eine Zeit lang für diese Situation, ja? Und schau dann, was Gott tut und gib nicht so schnell auf. Jesus, ich danke dir dafür, dass du siehst, weißt du, dass du Berge versetzen kannst mit deinem Gebet. Die Dinge, die unmöglich erscheinen, weißt du das? Und das bist du nicht du mit deinen Muskeln, das ist der, der hinter dir steht, der große Gott. Jesus, und ich möchte gerade jetzt wirklich für diese Situationen beten, wo uns so unmöglich erscheinen, wo wir davor stehen und denken, das ist unmöglich, das kann sich nicht verändern, Jesus Christus. Und ich danke dir dafür, Jesus, dass du größer bist, dass du höher bist. Wir kommen, ich bete, Vater, für Menschen, die schon so lange krank sind, für Füße, für Beine, Jesus Christus, für Knie, Jesus Christus, dass Heilung geschieht, Jesus Christus, dass Schmerzen in deinen Namen weichen, Jesus Christus. Ich bete, dass Beweglichkeit in die Beine und die Hüfte zurückkehrt in deinen Namen, Jesus. Ich danke dir dafür, Jesus Christus. Und ich hatte, seit gestern habe ich so dieses Gefühl, dass hier jemand da ist, der hat so hier unten so am Bauch, am Magen, so wie so ein Ziehen. Ich hatte so dieses Gefühl, so wie so Fischhacken, ja, als ob das so ziehen würde. Und ich weiß nicht, ob das nur so körperliche Schmerzen sind oder ob das so ein Schmerz ist, der durch Stress oder durch Angst verursacht ist. Aber ich möchte einfach für dich beten. Ich danke dir, Jesus, dafür. Und ich bete, Vater, dass da Freiheit hineinkommt. Und da, wo Angst uns wirklich Schmerzen bereitet vielleicht, ich bete, Vater, dass dein Frieden hineinkommt, Jesus Christus. Danke, Jesus. Ich bete, Vater, dass diese Person tief einatmen darf und sie merkt, da ist kein Klumpen mehr, da ist nichts mehr, was zieht, was Schmerz verursacht, Unruhe verursacht. Ich danke dir dafür, Jesus. Vater, ich bitte für die, die im Krankenhaus sind und zuschauen oder nicht zuschauen. Ich bitte, Vater, dass deine Heilung geschieht. Dass deine Heilung geschieht, Jesus. In deinem wunderbaren Namen, Jesus Christus. Danke, Jesus.